heutigen FIF-Podcast darf ich sehr herzlich Nikolai Hönig begrüßen. Nikolai Hönig ist seit 2020 Professor für Neuere Geschichte an der TU Darmstadt und hat eine einschlägige Publikation zu einem Thema vorgelegt, das auch Thema seines Vortrags im Akademischen Viertel am 8. Dezember sein wird. Titel der Arbeit ist »Kalkulierte Gefahren, Naturkatastrophen und Vorsorge seit 1800«, erschienen im Waldstein Verlag 2019. Herr Hönig, Sie haben eingehend den Wandel im Verständnis von Vorsorge und Prävention angesichts von Naturkatastrophen untersucht. Seit geraumer Zeit ist zu den genannten Begriffen derjenige der Resilienz hinzugetreten. Wie würden Sie die Begriffe aus historischer Perspektive voneinander unterscheiden?
Ja, Sie haben schon vollkommen recht. Der Begriff der Resilienz ist eindeutig neuer für, sagen wir mal, unser Alltagsgeschäft als jetzt im Vergleich dazu Begriffe wie Vorsorge oder auch Prävention. Aber trotzdem das, was der Begriff vielleicht meint, Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit von Gesellschaften, von Dingen, was auch immer, dieses Verständnis davon, das ist vielleicht älter, als man denkt. Natürlich haben schon seit jeher Gesellschaften versucht, widerstandsfähig zu sein, nach Katastrophen, nach Gefahrenzuständen wieder so schnell wie möglich zurück in einen Normalzustand zu kehren. Allerdings hat dieses Verständnis von Resilienz erst seit jüngeren Zeiten sich auf breiter Basis durchgesetzt, dass sich moderne Gesellschaften wirklich das auf ihre Fahnen geschrieben haben, ihre Resilienz, ihre eigene Resilienz zu steigern. Und dazu gibt es dann eben ganz unterschiedliche Maßnahmen, über die man das erreichen kann. Und dazu gehört zum Beispiel auch Vorsorge oder die Prävention, ne? Dass eben man versucht, Gefahren anzugehen, sie zu bekämpfen, sie vielleicht sogar auch ganz zu verhindern, bevor sie erst entstehen, bevor man sie überhaupt aufkommen lässt.
Die Beispiele, die Sie für die Wahrnehmung von Naturkatastrophen seit der Zeit um 1800 anführen, zeigen für mich, aber sicher auch für viele andere Leser Ihrer Studie, eine bemerkenswerte Ambivalenz. Man ist einerseits von Naturereignissen wie dem Ausbruch des Ätna erschüttert, andererseits aber auch fasziniert. Die Naturkatastrophe als Ereignis, das Schrecken auslöst, zugleich aber auch fasziniert. Das erinnert beinahe an Rudolf Ottos bekannte Beschreibung des Heiligen als eines Mysterium tremendum et fascinosum, eine völlig abseitige Assoziation.
Überhaupt nicht. Und ich glaube, dass das auch das Interesse an diesem Gegenstand ausmacht, sowohl für mich als Forscher, der sich dann eben viele Jahre mit diesem Gegenstand auseinandergesetzt hat, aber natürlich auch für die, sagen wir mal, Kultur- und Geistesgeschichte allgemein, die sich auch immer wieder fasziniert von diesem Gegenstand gezeigt hat, eben weil sozusagen seine Rezeption auch so ambivalent daherkommt. Also eine Katastrophe ist was Abstoßendes für uns. Es ist was Todbringendes. Wir assoziieren es mit dem Tod. Wir assoziieren es mit Zerstörung. Wir haben die Bilder sofort im Kopf, wenn wir an Katastrophen denken. Wir sehen zerstörte Städte, wir sehen Leichen auf dem Boden liegen. Das ist alles sehr abstoßend. Auf der anderen Seite begegnen uns aber auch immer wieder, sagen, Elemente in diesen Katastrophen, die irgendwie anziehend wirken. Daherkommen. Das sind Formate vielleicht wie der Katastrophenfilm. Wir bezahlen Geld, dass wir ins Kino gehen und setzen uns mit unserer Tüte Popcorn in die Kinosessel und genießen diesen Film und lassen uns von diesem Film unterhalten, der sozusagen eine Katastrophengeschichte erzählt. Genauso gut können wir Beispiele in der Malerei finden. Um 1800 entsteht so dieses Genre auch der Katastrophenmalerei, wo eben auch genau diese Doppeldeutigkeit eingefangen wurde von berühmten Künstlern, die versucht haben, diese Bilder einerseits in ihre Anziehungskraft oder diese Bilder einerseits in ihre Anziehungskraft zu gestalten, aber natürlich dann auch in diese abstoßenden, gefährlichen Funktionen, die sozusagen von diesen Katastrophen ausgehen.
Das Schiffswrack, das im Eismeer festsitzt zum Beispiel.
Ganz typisches Bild, ja. Und Bergstürze, die eingefangen werden. William Turner ist zum Beispiel einer dieser berühmten Künstler. Und wenn man das dann mal in London wirklich in vollem Format in den Ausstellungen sieht, dann weiß man, was diese Bilder auch mit dem Betrachter eigentlich machen, wie sie ihn so in ihren Bann ziehen. Diese Farbgebung ist natürlich eine ganz besondere, die sich auch in dieser Zeit um 1800 erst so herausbildet, wie dann Feuerereignisse dargestellt werden in diesen leuchtend roten Farben, wie man es kennt. Vulkanausbrüche, die bieten natürlich als Motiv einem Maler dann natürlich auch sehr viele Gelegenheiten, sich sozusagen auszutoben, auch farblich auszutoben. Und das, würde ich sagen, ist so das, was das für uns als Forscher diesen Gegenstand interessant macht, diese Doppeldeutigkeit der Katastrophe, aber was uns natürlich auch schon, sagen wir mal, in den letzten 500 Jahren, wenn nicht noch mehr, sozusagen der Geistes- und Kulturgeschichte begleitet im Umgang mit Naturkatastrophen.
Ja, auf die Rolle und der Macht der Bilder würde ich gleich nochmal zu sprechen kommen. Erlauben Sie mir zunächst nochmal eine andere Frage im Blick auf das Tremendum et Faszinosum, das sich mit diesen Naturereignissen verbindet. Immanuel Kant hat von einer Art negativer Lust gesprochen, die sich mit dem Erhabenen beim Menschen verbinde und einstelle. Nach Hans Blumberg ist der Mensch aus der Warte des Zuschauers zwar, ich zitiere, nicht in die Abenteuer selbst verstrickt, wohl aber der Anziehung von Untergängen und Sensationen hilflos ausgeliefert. Ist das möglicherweise eine Haltung, die sich im Wandel der Zeiten durchhält? Denn wir kennen ja durchaus auch diese Erfahrung bei der Konfrontation mit Bildern von Katastrophen. Von diesen in merkwürdiger Weise angezogen zu sein und aus der Distanz das vielleicht sogar zu gutieren. Immerhin konnte man nach der jüngsten Jahrhundertflut, wie sie genannt wurde, im Ahrtal, gleichsam in einer Aktio per Distanz, Flutwein ordern. Das heißt, aus dem Schlamm gerettete Flaschen. Genuss an der Katastrophe aus sicherer Distanz.
Das trifft es eigentlich sehr gut. Und dieses Phänomen, was wir auch in ganz unterschiedlichen, beobachten wir ja auch bei Autounfällen oder so, das, was wir jetzt so als Gaffen dann ja auch sogar jetzt auch gesetzlich sanktionieren, dieses Verhalten. Es ist ein geradezu menschliches Verhalten, jetzt mal salopp gesagt, was wir da beobachten können und was ich eben dann auch schon bei meinen Studien vor 200 Jahren, vor 300 Jahren und wahrscheinlich auch davor schon immer wieder beobachten konnte, dass von solchen besonders schadensbringenden Ereignissen eine gewisse Anziehungskraft ausgeht. Irgendwas fasziniert uns daran. Es ist so dieses auf den Kopf gestellt sein, dieses sozusagen aus diesem Alltag herausbrechen, was so eine gewisse Anziehungskraft offensichtlich ausstrahlt. Und da finden wir die bizarrsten Formate des Katastrophentourismus, den wir da beobachten können. Naja, das sind schon vor 200 Jahren bei großen Erdbeben in Amerika sind Leute den organisierten Reisen zu diesen Katastrophengebieten gefahren, wurden gebracht, haben dort Andenken gesammelt, haben Souvenirs verkauft. Das geht hin bis zur bizarrsten Form des sozusagen der Leichenfledderei, wo dann Gliedmaßen verkauft werden. Also das sozusagen die Skala ist oben offen vor dem, was man sich vorstellen kann, was sozusagen aus diesen Katastrophenereignissen auch gemacht wird oder auch gemacht wurde. Und all das läuft aber wieder auf diese, worüber wir gerade schon sprachen, diese Doppelfunktion von Katastrophen aus, ne? Dass sie einmal dieses schadensbringende Ereignis darstellen, zum anderen aber auch diese Anziehungskraft mit sich bringen. Und das finden wir in ganz unterschiedlichen Formaten, ne? Sie haben den Flutwein angesprochen, auch, sagen wir mal, Form einfach des Anschauens. Man fährt einfach mal hin und guckt sich das an. Ist doch nichts Schlimmes dabei. Wir stören ja niemanden oder so. Das sind dann sozusagen die Argumente, die dann dahinter stehen. Wir wollen ja nur mal gucken.
Und wenn man nur seine Bildchen dabei macht.
Genau. So, und dann macht man seine Fotos dabei, zeigt das anderen und verbreitet das. Und das sind letztlich Formate, die jetzt nicht neu sind. Ich meine, das ist immer so der Spruch der Historiker, das gab es auch schon früher. Aber in diesem Fall gibt es tatsächlich sehr, sehr viele Vorläufe, auf die wir da uns beziehen können. Die Katastrophenpostkarte wäre zum Beispiel so ein bizarres Format.
Auf die wollte ich gleich noch kommen.
Genau, dann sprechen wir da gleich auch nochmal drüber. Ja.
Also Katastrophentourismus, der gleichzeitig einhergeht mit einem gewissen Katastrophenkommerz ja auch.
Richtig, richtig.
Also mit der Katastrophe kann man Geschäfte machen. Das fand ich auch einen sehr interessanten Aspekt in Ihrem Buch. Und da finden sich ja eine Reihe eindrucksvoller Abbildungen, haben Sie gerade schon angesprochen, die das belegen. Abbildungen von Postkarten zum Beispiel, darunter auch eine Postkarte mit einem Foto der Flut im Ahrtal im Juni 1910. Deshalb nochmal die Frage direkt, welche Rolle spielen eigentlich solche und andere Bilder für die Wahrnehmung von Naturereignissen, aber auch von Vorsorge und Prävention?
Ja, ich würde sagen, eine ganz wichtige Funktion spielen diese Bilder, weil sie sozusagen dieses Unfassbare, was man auch sehr, sehr schwer beschreiben kann, dann doch irgendwie in eine Bildform gießen. Und dann auch natürlich so ein menschliches Bedürfnis einfach bedienen, das, was so unvorstellbar ist, dieses auf den Kopf gestellte, was Katastrophen ja herbeiführen, dass das dann doch irgendwie in eine Bildform gegeben wird. Und da gibt es ganz unterschiedliche Formate. Wir sprachen jetzt über die Katastrophenmalerei. Wenn wir weiter sozusagen in der Geschichte voranschreiten, dann kommt irgendwann die Fotografie hinzu. Und die Fotografie bot natürlich neue Möglichkeiten, sozusagen dieses Unfassbare noch realistischer eben einzufangen, als es vielleicht die Katastrophenmaler vorher getan haben. Und dann sind ganz unterschiedliche Formate einfach entstanden, wie diese Bilder über Katastrophen verbreitet wurden. Und Sie sprachen es schon an, die Katastrophenpostkarte ist eine der vielleicht interessantesten Formen, die man so in dieser Hinsicht ausmachen kann. Und sie ist deswegen so interessant, weil sie uns heute so fremd ist. Niemand würde heute auf die Idee kommen, in seinem Italienurlaub am Strand eine Postkarte zu kaufen, auf der vielleicht das letzte Erdbeben in L'Aquila oder so abgebildet ist, wo man zerstörte Straßen sieht, wo man Leichen auf dem Boden liegen sieht. Und diese Karte dann an seine Liebsten daheim zu schicken mit schönen Grüßen aus den Abruzzen, das ist irgendwie aus unserer Welt verschwunden.
Wir schätzen dann doch lieber die restaurierte mittelalterliche Stadt.
Richtig, genau. Also wir schicken andere Ansichtskarten. Wir schicken diese schönen Postkartenmotive, so wie wir es kennen. Aber wir müssen es natürlich versuchen, dieses Phänomen auch aus seiner Zeit zu erklären. Und dann wird uns schnell klar, dass diese Postkarte zu dieser Zeit einfach ein wichtiges Bildmedium war, über das wir Bilder kennengelernt haben und mit bestimmten Ereignissen in Berührung gekommen sind. Diese Postkarten, die hatten Millionen, Milliarden Auflagen teilweise und wurden dann, sagen wir, durch ganz Europa geschickt, in Amerika genauso. Und waren einfach in dieser Zeit eines der beliebtesten Bildmedien überhaupt. Und es war News. Postkarten waren News, die man verbreitet hat. Und dadurch wird sozusagen dieses Phänomen, was uns am Anfang merkwürdig vorkommt, wird so ein bisschen erklärlicher dadurch.
Also eine Sache, die heute, würde man sagen, wahrscheinlich elektronische Medien, Fernsehen, Zeichnungen.
Genau, zum Beispiel. Oder man das selbstgemachte Foto mit dem Handy, was man dann auf Facebook teilt oder so.
Selfie vor dem Tsunami.
Genau, hier bin ich mit der Flut sozusagen. Ja. Jetzt hat er auch was Beglaubigendes irgendwie so. Es hat wirklich stattgefunden. Seht her, ich bin hier bei der Flut. Vollkommen korrekt, ja.
Ein anderes Geschäft, das sich mit Naturkatastrophen im Laufe der Zeit verbindet, ist das Aufkommen der Versicherungsbranche, dem gleichfalls ihr Interesse gilt. Inwiefern hat die Etablierung dieser Branche den Blick auf Naturereignisse und den Umgang mit Vorsorge und Katastrophenschutz geprägt bzw. verändert?
Ja, sie hat ihn ganz deutlich geprägt, den Umgang mit Naturgefahren. Aber sie hat ihn, jetzt mal historisch gesprochen, überraschend spät erst angefangen zu prägen. Die Versicherungsbranche war lange Zeit sehr zögerlich, was sozusagen das Geschäft mit Naturgefahren anbetrifft. Naturkatastrophen sind nur schwer kalkulierbar, sie sind ganz schwer vorhersehbar und sie sind dann, wenn sie aber einmal eintreten, immer verheerend und immer sehr, sagen wir mal, sehr raumfordernd. Und das macht es für Versicherungen schwierig, diese Gefahr zu kalkulieren. Und dann sind Naturkatastrophen immer natürlich auch punktuell auftretend, regional punktuell auftretend. Und deswegen hat es sehr, sehr lange gedauert, so bis in der Zeit um 1900. Es gab einige Vorläufe auch schon im 19. Jahrhundert, die es versucht haben, gerade Überschwemmungsgefahren zu versichern. Hagelschäden sind sozusagen ein ganz wichtiger Vorläufer dieser Versicherungsbranche, aber es ist ein etwas anders gelagerter Schaden, der vor allen Dingen ja die Ernte bedroht und dann eben auch großen wirtschaftlichen Schaden herbeiführt. Aber dass wir sowas haben wie Überschwemmungsversicherung, Erdbeben, Vulkanausbrüche und so weiter, dass das so in diesen Elementarschadenbereich, so wie man das nennt, dass dieser Bereich entwickelt wird, versicherungstechnisch, das hat relativ spät erst stattgefunden. Wenngleich wir genau ab dieser Zeit eigentlich sehr gut ausmachen können, dass ab dann tatsächlich es der Versicherungsbranche gelingt, sozusagen dem Phänomen der Naturkatastrophe auch seinen Stempel aufzudrücken. Und es findet auf unterschiedliche Art und Weise statt. Nämlich einmal dadurch, dass Versicherer irgendwann auch selber anfangen, dieses Phänomen zu erforschen, mit der Hilfe von Geologen, von Vulkanologen und so weiter, deren Expertise man sich einkauft, deren Expertise man sich selber auch aneignet, um eben das zu kompensieren, was lange Zeit gefehlt hat, nämlich Langzeitdaten, mit denen man arbeiten kann, Risikozonen zu kartieren. Das braucht man, um eben diese Versicherungsprämien zu entwickeln, ne, und dann eben das geschäftsförmig zu machen, was man da eben gerade vor sich hat. Und das ist natürlich eine wichtige Voraussetzung auch, um Naturkatastrophen erstmal besser zu verstehen, Hintergründe zu verstehen. Und deswegen würde ich immer auch sagen, dass die Versicherungsbranche da ein ganz wichtiger Antreiber, ein ganz wichtiger Motor war, einfach mehr darüber zu erfahren, weil sie sozusagen einfach ein finanzielles, wirtschaftliches Interesse daran hatten. Und das ist oftmals eben historisch gesehen ein Antreiber für solche neuen Entwicklungen. Auf der anderen Seite können wir nach wie vor sozusagen diese Skepsis gegenüber dieser Versicherungssparte beobachten. Wenn wir jetzt an die jüngsten Flutereignisse denken, war es beileibe nicht so, dass alle, die dort betroffen waren, auch gegen diese Elementarschäden versichert waren. Ganz im Gegenteil. Es ist dann, wenn man das mal sieht, ein erschreckend geringer Anteil, die sich für solche Versicherungen entschieden haben, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Aber daran sieht man sozusagen nach wie vor, wie schwierig eigentlich dieses Geschäft ist. Und zwar schwierig sowohl für den, der es anbietet, als auch für diejenigen, die es nutzen wollen.
Die einen rechnen nicht damit, dass es jemals ein solches Ausmaß von Naturkatastrophe geben kann. Und die andere Seite würde es gerne berechnen wollen, das Risiko.
Vollkommen richtig. Das ist das Dilemma, finde ich. Das ist das Dilemma, genau. Und weil diese Berechnung auch letztlich so schwierig ist und vielleicht in vieler Hinsicht auch für manche anderen Versicherer nicht überzeugend genug ist. Ne? Wir haben ja weltweit durchgesetzt mittlerweile dieses System von Rückversicherern und Erstversicherern, die, wo sich dann sozusagen die großen Versicherungskonzerne selber nochmal bei den Rückversicherungsunternehmen rückversichern. Münchner Rück ist sozusagen der Global Player, Swiss Re ist der andere. Die entstanden auch, Swiss Re ein bisschen früher, Mitte des 19. Jahrhunderts, Münchner Rück, so Ende des 19. Jahrhunderts. Und das waren auch die Antreiber sozusagen für die Entwicklung dieser Branche, weil sie einfach sozusagen große Kapitalreserven mitbrachten und da letztlich auch für sich ein lukratives Geschäft gesehen haben. Und ein großer Ausweg sozusagen für diese Unternehmen war es letztlich, die Risikostreuung so breit wie möglich vorzunehmen. Das heißt, man kann im Grunde genommen diese Sparte nur gewinnbringend entwickeln, wenn man die ganze Welt versichert.
There is no glory in prevention. Mhm. Der Virologe Christian Drosten hatte allen Anlass, in seinen Betrachtungen der Maßnahmen der Politik gegen die Corona-Pandemie an diese Einsicht durchaus ernüchtert zu erinnern. Weil die präventiven Maßnahmen wirken, scheint der Anlass, die Viruspandemie, eine Naturkatastrophe anderer Art, gar nicht so schlimm zu sein, wie allseits behauptet und die staatlicherseits eingeforderte Vorsorge übertrieben oder gar grundlos. Was lehrt der historisch informierte Blick nach Ihrem Urteil für den Umgang mit diesem Vorsorgeparadox?
Ja, ich benutze diesen Begriff eigentlich ganz gerne, den Begriff des Vorsorgeparadoxes, weil er eben auf eine ganz paradoxe Eigenschaft dieses Phänomens oder dieses Handelns von Vorsorge beschreibt. Wir würden alle, sagen wir aus dem Bauch heraus, sofort Vorsorge für eine gute Sache halten. Ich mache meine Vorsorgeuntersuchung bei meinen Hausärzten. Ja. Es ist wichtig, vielleicht Vorräte im Keller zu haben. Es ist eigentlich auch gut, dass wir uns auf Gefahren vorbereiten, vorbeugend agieren. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist allerdings, dass wir uns immer auch klar sein müssen darüber, dass Vorsorge zum einen auch neue Risiken produzieren kann, neue Gefahren hervorbringen kann und dass sie zweitens auch dazu führen kann, dass wir sozusagen andere Gefahren aus unserem Fokus verlieren, die vielleicht gerade überdeckt werden durch die ganze Aufmerksamkeit, die etwas auf sich zieht. Und das ist sozusagen dieses berühmte zweischneidige Schwert, wenn man so will, dessen wir uns bewusst sein müssen. Ich möchte das gar nicht sozusagen bewerten oder möchte mich für eine dieser beiden Seiten entscheiden, sondern ich möchte einfach nur darauf aufmerksam machen, dass das alles zur Vorsorge fest dazugehört. Und genauso ist es in unserer Corona-Pandemie und mit unseren Maßnahmen auch. Natürlich ist es ganz wichtig, dass wir hier Vorsorge betreiben. Natürlich waren Lockdowns wichtig und hatten eine bestimmte Funktion, die Pandemie in gewisser Hinsicht aufgehalten hat. Auf der anderen Seite hat sie aber wiederum neue Gefahren und Folgeprobleme produziert. Und auch hier ist es mir nochmal ganz besonders wichtig, dass man nicht immer mit dem Finger darauf zeigt, dass das habt ihr vergessen, sondern das ist, würde ich immer sagen, Teil der Kalkulation. Vorsorge ist auch immer eine Risikoabwägung und zwar eine Abwägung zwischen den Gefahren, gegenüber denen ich vorsorgen möchte. Und ich muss dann aber auch noch sozusagen einen Schritt weiter denken in die Zukunft. Was ist eigentlich mit den Gefahren, die ich erst durch diese Vorsorgemaßnahmen produziere? So, und dann beginnt diese Risikoabwägung, die man treffen muss. Mhm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich manchmal froh, nicht in der Haut derjenigen zu stecken, die genau diese Abwägung vornehmen mussten.
Ich höre raus, der historische Blick kann vielleicht gerade helfen, dann auch hier ein Problembewusstsein zu schärfen und vielleicht auch sensibel zu werden für die Logik der Vorsorge.
Ganz genau, das wäre mir besonders wichtig. Auch in meinen jüngsten Arbeiten habe ich das versucht, immer wieder zu betonen, sozusagen diese Sensibilität dafür zu schaffen, dass dieses Dilemma, in dem wir uns jetzt gegenwärtig auch befunden haben, das ist nicht neu, sondern diese Abwägung, die mussten Menschen schon vor vielen hundert Jahren immer wieder treffen und sie haben sie auch getroffen. Aber es gibt sozusagen Möglichkeiten, diese Abwägung zu erleichtern. Und solche Möglichkeiten bieten sich eben durch weitere wissenschaftliche Studien, die man dazu anstellen kann. Und dazu zählen genauso historische Arbeiten wie sozusagen medizinische Forschung. Ja. Ich glaube, erst wenn wir beides in Einklang miteinander bringen, wenn wir uns auf der einen Seite bewusst sind, dass diese Probleme nicht neu sind, dass es auch andere Lösungen gefunden wurden, auf der anderen Seite aber auch wieder diese neuen Gefahren erforscht werden. Was passiert mit Menschen in Lockdowns und so weiter. Mhm. Ich glaube, in dieser Verknüpfung liegt ein Schlüssel dazu, diese so schwierige Risikoabwägung uns selbst zu erleichtern.
Ja. Herr Hanich, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für dieses Gespräch. Mehr dazu dann im Akademischen Forum. Vielen Dank.
Darauf freue ich mich. Vielen Dank.